Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute geht's weiter mit Woche 2 der Echtgeld TV Dividendenwochen. Wir haben euch dazu aufgerufen, nachdem wir uns vergangene Woche die Dividendenstudie von Christian, der FOM und der DSW angeschaut haben, gebeten, doch mal Aktien, die Dividenden zahlen, in den Kommentarbereich einzugeben. Und wir haben 4 Titel von euch ausgewählt, die im Kommentarbereich dann eine höhere Anzahl von Daumen hatten als andere. Wir haben eine Aktie noch aus der Dividendenstudie mitgenommen, die Mutares, die wir heute vorstellen. Und dann haben wir noch eine Scalable Stock, die bei den Käufen in der letzten Woche ganz vorne war. Das alles in den nächsten hoffentlich 60 Minuten bei Echtgeld TV nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, Christian, eine Woche ist vergangen seit der Vorstellung der Dividendenstudie. Heute steigen wir damit ein, dass wir ganz normal und wie wir es eben gewohnt sind, alphabetisch in die Gesellschaften reingehen. Die erste Firma, die sofort mit dem Chart zu sehen ist, ist Automatic Data Processing. Ein Unternehmen, was von Christian gewünscht wurde, von einem anderen Christian, der dann auch relativ schnell eine ordentliche Anzahl, ich habe kurz vor der Aufzeichnung 47 Daumen gezählt, die mit dabei waren und mit denen wir diese Sendung auch beginnen wollen. Und Automatic Data Processing hatten wir, glaube ich, hier noch nicht. Aber das Geschäft, was die betreiben, und zwar schon eine ganze Weile, das hatten wir hier schon.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass wir die Rivalen nämlich schon hatten. Paychecks und Paycom waren beide schon zu Gast hier, glaube ich, sogar bei Feedback. Und ADP ist das große Flaggschiff, was dieses Geschäft angeht. Personalabrechnung, Zeiterfassung, Reisekostenmanagement oder wie man es in Amerika nennt, Human Capital Management Services. Also alles das, was mit der Personalverwaltung in Unternehmen zu tun hat. Die lösen also ein letztendlich lästiges administratives Problem, wo es einfach darum geht, Dinge müssen funktionieren, sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Behörden, die auf sowas natürlich auch in den USA genauso streng drauf gucken, wie in Deutschland Sozialabgaben richtig abgeführt, Steuern abgeführt. Und die ganzen Bescheinigungen, genau das macht ADP schon sehr lange, sehr erfolgreich. Erkennt man auch daran, dass das Unternehmen fast sogar ein Dividendenkönig ist. Noch fehlt ein Jahr und diejenigen, die an diesen Terminologien hängen, die wissen, Aristokrat ab 25 Jahren, Dividendenkönig ab 50 Jahren, Anhebung in Serie. Wir sind also hier bei 49 Jahren, alle Berechtigung, um in einer Dividendenfolge dabei zu sein. Obwohl die Rendite jetzt nicht das ist, was manche gerne sehen würden. 4, 5, 6%, die haben wir hier nicht. Wir haben etwas über 2%, aber auch nur ein Payout von knapp über 50%. Dafür, und das ist das Spannende, eine zweistellige Dynamik, nicht nur bei der Dividende, sondern auch bei dem, woraus sie sich speist, woraus sie sich speisen muss, nämlich Umsatz, Gewinn und Cashflow. Beim Umsatz sind wir inzwischen ein bisschen unterhalb des zweistelligen Bereichs. Das Ziel, was man in der Vergangenheit erreicht hat und jetzt auch wieder für die nächsten Jahre bestätigt hat, ist 7-8% Umsatzwachstum. Gewinnwachstum soll bei 10-12% weiterhin liegen. Die letzten 10 Jahre haben wir sogar 13,5% gesehen. Also ein richtig rundes Geschäftsmodell, Abo-Modell, denn die Unternehmen, rund 1 Million Kunden weltweit haben sie, die zahlen ja monatlich für diese Services mit einem sehr hohen Burggraben. Denn wenn du als Unternehmen einmal einen Partner hast, der diese ganzen lästigen Dinge für dich erledigt, dann, naja, wirst du dir dreimal überlegen, ob du den wirklich rausschmeißt, selbst wenn es natürlich Schnittstellen gibt. Aber wenn es läuft, warum sollst du es dann ändern? Gibt nur zwei Gründe. Entweder irgendwelche Features, die nicht drin sind, oder man ist wirklich vom Pricing her unzufrieden, aber Preisanhebungen sind recht maßvoll und die Features werden natürlich auch in diese Jahrzehnte alte Architektur immer neu eingearbeitet und auf eine entsprechende Plattform gebracht.
Was hier einfach wichtig ist, wir haben hier ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 100 Milliarden US-Dollar. Der Enterprise Value liegt in dem Bereich, also Nettoverschuldung können wir hier vernachlässigen effektiv. Die Dividende hatte Christian schon angesprochen, insbesondere auch die Dividendenrendite, auch die Langfristigkeit dieses Unternehmens, woran man vor allen Dingen auch eins erkennen kann. Dadurch, dass es fast ein Dividendenkönig ist, wird ja schon signalisiert, dass dieses Thema der Verwaltung vom Humankapital eines Unternehmens schon eine ganze Weile eine hohe Priorität eingeräumt wird und Unternehmen offensichtlich und schon auch schon lange bereit sind, das durch Automatic Data Processing vollführen zu lassen. Und da kommt natürlich dann eins hinzu, wenn man sich überlegt, was in den letzten 50 Jahren, seitdem dieses Unternehmen ja dann mindestens börsennotiert ist, so alles passiert ist, dann zeigt sich natürlich vor allen Dingen eins, dass ADP in der Lage ist, sich neuen Situationen sehr schnell und nicht zulasten von Gewinnen oder gar Ausschüttungen anzupassen. Und das ist ja auch etwas, was eine Auszeichnung darstellt und was ein Unternehmen auch in irgendeiner Form adelt. Adelig ist im Grunde genommen auch so ein bisschen die Bewertung, die dieses Unternehmen dann hat. Denn wenn wir uns hier mal angucken, dass wir bei einem Kursumsatzverhältnis von knapp 6 sind, da kann man noch sagen, okay, aber bei einem Kursgewinnverhältnis von 28, da ist man aus meiner Sicht in einem Bereich angekommen, der bei dem aus meiner Sicht eben etwas verlangsamten Wachstum, Christian hatte eben die 12 oder die 13% herausgestellt und auch für die auch in der jüngsten Zeit waren es Wachstumsraten, die erreicht wurden, aber die werden jetzt eben im Moment für die nächsten Jahre nicht so unbedingt so erwartet. Da werden so 9-10% gesehen. Das ist immer noch eine tolle Leistung, gerade auch vor dem Hintergrund von im Bereich 5-8%ig analystenseitig erwarteter Umsatzsteigerungen. Aber wenn ich so ein Wachstum habe und so eine, schon ambitionierte Bewertung aus meiner Sicht, dann ist bei mir der Punkt eben, wo ich sage, also ich finde toll, wenn jemand die Aktie hat und offenbar interessieren sich auch sehr, sehr viele dafür, wie wir anhand der Rückmeldungen durch die Daumen nach oben bei ADP gelernt haben. Aber für einen Kauf drängt sich die Aktie aktuell aus meiner Sicht nicht auf. Und sie wäre auch bei mir keine Aktie, wo ich sagen würde, ja, das kann man mal im Sparplan so mitlaufen lassen, weil ich kaufe dann trotzdem dann eben in Häppchen recht teuer ein und würde mich da eher auf was anderes, nach was anderem suchen.
Ja, du bezahlst natürlich hier nicht nur das Wachstum, das für die von dir erwähnten Bewertungskennziffern zu niedrig ist, sondern auch den Burggraben und die Stabilität des Unternehmens. Das muss man schon berücksichtigen, gerade wenn wir auch mal in die Vergangenheit schauen, Finanzkrise. Das war ja die Zeit, wo auch Mittelständler aufgeben mussten, wo Menschen entlassen wurden, wo man also vielleicht sagt, na, ein solcher Dienstleister, der hat da vielleicht auch größere Einbußen gehabt. Und 2009, 2010 gab es in der Tat leichte Umsatzrückgänge, aber das war marginal. Und ein Unternehmen, das selbst in einer solchen Krise fundamental, operativ so stabil bleibt, das bekommt an der Börse momentan ein Premium zugestanden. Nicht nur momentan, auch schon in den letzten Jahren. Das Premium war auch schon mal höher, denn ADP ist in den letzten Jahren weiter gewachsen. Der Kurs hängt aber seit 2022 irgendwo zwischen 200 und 250 Dollar fest, ist von der Bewegung her damit spiegelbildlich auch zu Paychecks, wo man auch sagt, na, das muss jetzt erstmal dieser Schluck, den man vielleicht vielleicht auch in der Corona- und Nach-Corona-Zeit da aus der Bewertungspulle genommen hat, erstmal verdaut werden. Das kann auch noch eine Zeit so gehen. Ich persönlich sehe da jetzt weder die großen Abwärtsrisiken noch die Veranlassung zu sagen, hey, da muss man aber jetzt rein, weil das geht bald richtig ab. Das ist eine schöne, langweilige Aktie zum Halten. Wer sagt, ich finde diesen Bereich spannend, dieses Problemlösen für Unternehmen, aber geht das nicht auch mit mehr Wachstum? Der kann einen Blick auf die Alternativen werfen, und zwar nicht Paychex. Die haben ähnliche Zahlen, was die Dynamik angeht, sind allerdings nur halb so groß, etwas mehr Dividendenrendite, nämlich 3%. Aufgrund eines höheren Payouts, sondern der kann dann auch mal auf den sozusagen jugendlichen Wettbewerber schauen, nämlich Paycom. Die waren wie alles, was Software as a Service ist, in der Corona-Zeit natürlich richtig hochgejubelt worden, haben das wie fast alle damaligen Highflyer jetzt erstmal verdauen müssen an der Börse. Und inzwischen ist die Bewertung von Paycom, zumindest wenn wir die Prognose für die nächsten 4 Quartale beim Gewinn zugrunde legen, in etwa auf demselben Niveau wie bei ADP, sodass diejenigen, die also so einen Business Outsourcer wollen, sich entscheiden können zwischen auf der einen Seite Dividendenkönig, auf der anderen Seite jugendlicher Wettbewerber. ADP wird weiterhin seinen Weg machen, und wer sie hat, zurücklehnen, entspannt sein, und das is it eigentlich.
Naja. Und dann bleiben wir mal in dem Kanon, ne? Dann ist es Dividenden kassieren auch noch als letzter Baustein, um dich selber dann mal mit deinem Zitat aufzugreifen. Aber wir haben hier nochmal den Überblick jetzt aus der Live-Ansicht bei Guru Focus, wo man eben auch nochmal ein bisschen, wenn man zwischen den Zahlen, wie ich es jetzt tue, hin und her hopft, einfach sieht, Price-Sales-Ratio ist bei ADP im Moment 5,8. Ist bei Paycom bei 6,3. Wenn wir aufs Ist-KGV gehen, haben wir bei ADP die 28, knapp 29 und bei einer Paycom eben die 24. Und Christian hat das stärkere Wachstum angesprochen, was man auch ganz schön dadurch sieht, dass man, wenn man einfach mal so in so eine Zeit von vor Corona reingeht, hier eben sieht, dass sich der Umsatz von 738 Millionen auf 1,694 Milliarden dann mehr als verdoppelt hat, während er in den Jahren bei ADP von 12,8 auf 17,2 gestiegen ist. Immer noch auf Basis auch der Größe, die das Unternehmen hat, eine tolle Leistung. Auch insbesondere, wenn man sieht, dass die Nettomarge in der Zeit ausgebaut wurde. Aber bei der Nettomarge kann eine Paycom eben auch schon mithalten. Und wenn es dann darum geht, dass man sich in dem Bereich engagieren will, dann wäre es bei mir in der Tat auch diese Aktie. Und die gute Nachricht bei Paycom wäre dann übrigens auch noch eine andere Kleinigkeit. Die Dividendenrendite ist nochmal deutlich niedriger als bei ADP. Aber es gibt jetzt eine Dividende, und das ist ja vielleicht auch mal ein positives Votum wert.
Ich sag's ja immer wieder, früher oder später zahlen sie alle, wenn sie erfolgreich sind. Und dieses Jahr gibt's und gab es dafür ja wieder eine Reihe von Bestätigungen, unter anderem bei Meta, bei Booking, bei Salesforce, Granden der Wachstumswerte. Und auch die sagen irgendwann, naja, wir können ja mal anfangen, und das werden Wachstumswerte bleiben. Nur dann eben Dividendenwachstumswerte. Und genau ein solcher ist auch ADP, nur eben mit ein paar Jahrzehnten Vorsprung, sowohl am Markt als auch bei der Dividende. So, jetzt tue ich mich allerdings schwer, eine Überleitung zu finden. Vorsprung bei der Dividende, nun ja, den hat BHP, unser nächster Wunschkandidat gegenüber ADP auf jeden Fall. Aber naja, mit dem Vorsprung ist das so eine Sache, der ist nämlich recht erratisch. Während wir bei ADP eben diese Stabilität haben im Kursverlauf und in der Dividende, haben wir bei BHP immense zyklische Schwankungen. Ist ja auch kein Wunder. Wir haben es hier zu tun mit einem der größten Rohstoffkonzerne der Welt. 55 Milliarden Dollar Umsatz, 150 Milliarden Dollar Market Cap. Und das basiert im Wesentlichen auf drei Säulen, wenn wir das Geschäft anschauen. 46% kommen aus dem Eisenerz. 30% des Geschäfts sind Kupfer. Minen und 20% dann etwas, naja, was irgendwie zeitweise mal richtig böse war, wo man jetzt sagt, naja, irgendwie braucht man es ja auch, und das wäre Kohle. Dazu gibt's noch so ein paar andere Rohstoffe, aber das sind die drei Säulen. Tja, und wenn man dann einfach mal auf die Rohstoffpreise guckt, vor allem bei Eisenerz und Kupfer, dann ist klar, dieses Geschäft geht wild hin und her, und so ist es eben auch mit den Erträgen von BHP. Starke Schwankungen sind drin, aber es reicht immer, um eine gewisse Dividende zu zahlen. Und wenn es dann richtig gut läuft, wenn die Rohstoffpreise hoch waren, wenn BHP da sogar mit Hebel Gewinn draus gezogen hat, dann gibt's auch richtig fette Dividenden.
Ja, und diese fette Dividende, die sieht man vor allen Dingen dann eben auch im Chart, der sich ja, wenn man den Topkurs aus dem Jahr 2008, 2009 dann einfach mal nimmt, bei etwa 40 US-Dollar, wo das Unternehmen jetzt im Grunde genommen nicht so viel von verlassen hat, wenn man die australischen Dollar sieht. Bei eurem Blick in die Zahlen achtet ihr bitte aber darauf, dass die BHP Group hier in der Zahlenübersicht in Euro dargestellt wird, liegt einfach an dem vorhandenen Rechtepaket. Australische Dollar, das wäre mir in der Umrechnung, da traue ich Guru-Fokus immer nicht, und von daher haben wir hier mal gesagt, lassen wir den Euro mal stehen, und also bitte da einfach drauf achten, dass das dann umgerechnet ist. Aber da seht ihr eben genau auch nochmal schwarz auf weiß, teilweise im Übrigen auch rot auf weiß, wie intensiv sich Gewinne auch mal in Verluste drehen können. Also die Zeit von 2014 bis 2017, die war für BHP eben auch ein wilder Ritt, von 10 Milliarden Profit in 2014 auf knapp 5,5 Milliarden ins Minus 2016, dann wieder gedreht in 2017, und naja, das wurde alles getoppt durch ein Jahr 22, das Geschäftsjahr endet im Juni, durch ein Jahr 22, wo es eben nicht 5, nicht 10 und auch nicht 20 Milliarden Euro dann umgerechnet Net Profit waren, sondern wo es knapp an die 30 Milliarden ranging auf Basis eines Umsatzes von 61 Milliarden. Und das ist dann eben schon brutal. Und 47% Marge, Nettomarge, das war eben etwas, was im Grunde genommen so ein einmaliges Ereignis vielleicht darstellt, wo dann die Dividende auch entsprechend angepasst wurde, wo es in dem Jahr 3,29 gab. Und dann wurde so in zwei Schritten diese Dividende zurückgefahren. In dem Zuge sind auch Gewinne von 29 auf 12 auf knapp 7 Milliarden, wenn wir jetzt die letzten 12 Monate uns anschauen, zurückgegangen. Aber auf Basis dessen, was man da jetzt so hat, ja, und dann guckt man eben mal, wie sind eigentlich die aktuellen Zahlen, ist es ein Unternehmen, wo auf Basis eines Gewinns, der im Moment erwirtschaftet wird, von 1,30 Euro, aber vor allen Dingen auch ein Free Cashflow, der da ist, von 2,25, wo man ja durchaus sagen kann, das wirkt hier eigentlich einigermaßen günstig von der Bewertung her. Und es ist sicherlich kein Einzelinvestment, Christian. Aber wenn man sich so für dieses Thema Bergbau und auch Metalle und sowas interessiert und eben auch zur Kenntnis nimmt, dass es ja eben in irgendeiner Form, wenn die Welt sich weiterentwickelt, dass es ohne bestimmte Rohstoffe und die Verarbeitung und die Förderung und die Lieferung dieser Rohstoffe eben nicht geht, dann ist es zumindest mal eine Bewertungsrelation, wo man sagen kann, ja, also so richtig teuer und bauchschmerzig ist es nicht. Wenn da ein Faktor vielleicht auch nicht wäre, um das auch noch gleich mit einzubeziehen in deine Antwort, in deine Replik, wenn da nicht diese ordentliche Verschuldung wäre.
Naja, also die Verschuldung finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Ja, wir haben da 12 Milliarden US-Dollar Nettoschulden.
Ach stimmt, ich bin schon bei dem nächsten Unternehmen.
Bei einem EBITDA, das seit 2019 immer über 20 Milliarden lag. Also insofern finde ich jetzt nicht so dramatisch.
Nee, hast recht. Muss ich im Grunde kurz kassieren und sagen, da war ich schon zwei Unternehmen in unserer Auflistung weiter und hatte die falsch in Erinnerung.
Also hier, die haben, Tat, haben wir das nicht. Es war früher bei vielen Rohstoffunternehmen mein Thema. Vor der Finanzkrise haben die alle ihre Schuldenquoten deutlich hochgefahren. Das hat sie dann, als die Preise Preise schlagartig runtergingen und damit auch die Ergebnisse und die Cashflows dramatisch geschrumpft sind, doch in immense Probleme gebracht, weshalb diese Unternehmen eigentlich in der ersten Hälfte der 10er Jahre durch die Bank ihre Bilanzen in Ordnung gebracht haben. Das sieht ähnlich wie bei Rio Tinto jetzt sehr sauber aus. Mit dieser Bewertung KGV habe ich immer so Probleme, weil es hängt sehr, sehr stark an den Rohstoffpreisen. Folglich müssen wir darauf gucken, was ist denn mit den relevanten Märkten? Dann gucken wir auf den Eisenerzpreis und da sehen wir auch den Grund für den Rückgang bei den Gewinnen in den letzten 2 Jahren. Der Eisenerzpreis hat sich gegenüber den Hochs aus 2021, die ja dann im Wesentlichen dieses Ergebnis von Juni 22 gespeist haben, halbiert. Und Kupfer war 2020 bis 2021 drastisch gestiegen, dann deutlich zurückgekommen. Aber jetzt nach etwas positiveren Nachrichten aus China sehen wir bei Kupfer schon wieder deutliche Anstiege, gerade in den letzten Wochen. Und wenn China und die Weltwirtschaft insgesamt Fahrt aufnehmen, wird sich das positiv auf die Rohstoffnachfrage, damit auf die Preise, damit auch auf die Gewinne von Rohstoffunternehmen wie BHP auswirken. Du hast eben was Interessantes gesagt, ja, also kein Einzelinvestment, aber wer sich für Bergbau interessiert, naja, wir müssen uns halt alle für Bergbau interessieren. Es ist ein dreckiges Geschäft, natürlich, die haben alle irgendwelche ESG-Themen, die schieben sie auch ganz nach vorne, weil die Regulatoren da drauf gucken, aber Mining bleibt ein dreckiges Geschäft. Dummerweise ist dieses dreckige Geschäft die Voraussetzung für ganz viel, was dann auch wieder als sauber gefeiert wird, beispielsweise regenerative Energien, denn die Windspargel werden ja nicht aus Stoff gestrickt und da ist auch nicht irgendwie eine Pflanzenspule drin, sondern da wird Eisen und für die Spule Kupfer benötigt in nicht zu kleinen Mengen. Und das ist nur eine Anwendung für ganz viel, wofür wir Rohstoffe brauchen. Und ich finde ja den englischen Begriff dieses Sektors ganz schön, Basic Resources. Das ist die Basis von ganz vielem, über das wir sprechen. Und insofern gehört es meiner Ansicht nach in ein Depot, insbesondere weil die Aktien von Rohstoffwerten stärker mit den Rohstoffpreisen korrelieren als mit der Aktienmarktkonjunktur. Wir haben also da wirklich ein Diversifikationspotenzial. Und jetzt kann man natürlich sagen, na ja, haben wir ja alles irgendwie drin, wenn man so ein MSCI World hat, da sind auch Rohstoffwerte drin, muss man jetzt nicht extra kaufen. Naja, also ich habe mal nachgeschaut, Metals and Minings, dieser Subsektor ist im MSCI World mit gerade einmal 1,4% vertreten, was ich persönlich zu wenig finde. Das habe ich mir Mining einfach so als Aktien dahingelegt habe, nicht nur eben eine Rio Tinto, sondern auch eine BHP. Man sollte halt die Dividendenrendite nicht absolut setzen. Man sollte wissen, dass sie stark schwanken kann, dass sie das auch weiterhin tun wird. Dieses Jahr, naja, es gab jetzt schon eine Interimsdividende, die von 1,36 auf 1,10 gesenkt wurde. Die letzte Schlussdividende war 1,25 nach zuvor 2,55. Überschlagen wir mal, was könnte es werden? Vielleicht nochmal $1. Dann wären wir für das Gesamtjahr dann bei 2,25. Käme also raus auf etwa 5% Dividendenrendite bei einem Payout von 50%, was gleichzeitig so die Richtschnur ist. Und die Vergangenheit zeigt auch, wegen der zyklischen Schwankungen ist man nicht unbedingt bereit, diesen Unternehmen eine höhere Kursbewertung zuzubilligen. Die Rendite wird zu großen Teilen aus der Dividende stammen. Aber wenn die Preise steigen, ist halt auch, haben wir in der Vergangenheit gesehen, mal eine Verdopplung der Dividende über 1-2 Jahre drin. Und dann macht man so richtig Geld.
Dann sind wir angekommen bei dem Unternehmen, wo ihr jetzt nicht so richtig viel Mitspracherecht hattet, weil wir in der letzten Sendung gesagt haben, das holen wir in der Feedback-Sendung nach. In die Nacherzählung bei der Dividendenstudie hat es längenmäßig nicht mehr so reingepasst. Und deswegen sind wir bei der Mutares heute angekommen, einer Holdinggesellschaft, die sich vor allen Dingen darauf spezialisiert, Unternehmen zu kaufen, die in Sondersituationen sind und diese dann eben irgendwann auch wieder loszuschlagen. Und das hat in der Vergangenheit in der Regel sehr, sehr gut geklappt. Aber, muss ich eben auch hier sagen, auch da hat es eine gewisse Volatilität, die sich sowohl im Chart ablesen lässt, als auch mitunter in den Zahlen, die, auch mal hin und her schwanken, wo es dann eben auch mal Negativeinträge gibt und wo man dann immer mal darauf gefasst sein muss, dass aufgrund von Bilanzierungsregeln Dinge sich auf dem Papier möglicherweise ein Stück weit anders darstellen als von der Entwicklung, die man dann phasenweise eben nicht sieht. Bei den Zahlen ist es so, dass im Jahr 23 der Umsatz immerhin um 46% gesteigert werden konnte, auf 104 Millionen Euro. Und Christian, der Umsatz bei Mutares ist ja so eine Kombination, der ein bisschen was Besonderes ist, weil wir sehen hier schon, auch auf den Zahlen, die wir hier sehen, da stehen ganz andere Zahlen und das hat ja einen Grund.
Nein, die klassische Konzernbilanzierung ist bei Mutares ein bisschen verwirrend. Das liegt am Geschäftsmodell. Was macht Mutares? Sie kaufen Unternehmen in Problemsituationen, also Unternehmen, die Geld verlieren. Irgendwann verkaufen sie diese Unternehmen, wenn die wieder ins Laufen gekommen sind, und mit dem Erlös kaufen sie wieder weitere Unternehmen in derselben Situation. Will heißen, das Geschäft wächst umsatzseitig ständig, aber auf der Ergebnisseite wird meistens schon verkauft, bevor da die großen Gewinnbeiträge fließen. Und das sieht natürlich ganz mies aus. Relevant ist deswegen nicht, was im Konzern passiert, wo das alles konsolidiert, also zusammengerechnet werden muss, sondern was in der Holding passiert mit den verschiedenen Einnahmeströmen. Das ist auch ganz wichtig. Es geht hier nicht einfach darum, Beteiligungen irgendwie so zu verwalten und schauen wir mal, sondern das ist ein ganz klares Konzept, dass die innerhalb von, sagen wir, ungefähr 5 Jahren aus den Unternehmen wieder draußen sein wollen zum höheren Preis. Aber sie gucken nicht nur auf den Verkauf, sie verdienen auch Geld, während sie das Unternehmen begleiten, beispielsweise über Beratungsleistungen oder auch über das Verleihen von Geld gegen Zinsen. Wenn es dann irgendwie geht, dann kommen Gewinnausschüttungen und am Ende der Verkauf. So, und wenn wir jetzt sehen, was wird da in der Holding gemacht, dann sind wir bei den von dir erwähnten 100 Millionen aus dem letzten Jahr. Da haben wir 41% plus gegenüber dem Vorjahr. Und das zeigt, das ist eine richtig ordentliche Performance, die man da hingelegt hat. Nicht umsonst hat der Kurs sich auch in den letzten 12 Monaten inzwischen mehr als verdoppelt, nach einer Zeit, wo Aktionäre erstmal ein bisschen skeptisch waren, denn von 2015 bis 2022 ging es irgendwie zwischen 10 und 20 hin und her. Ist ja auch noch ein relativ junges Unternehmen. 2008, da hat sich der ein oder andere gefragt, sind die in der Lage, das überhaupt zu skalieren? Aber inzwischen kann man sagen, ja, bis heute waren sie in der Lage zu skalieren und auch ihre Aktionäre daran teilhaben zu lassen über entsprechende Dividenden. Und bei den Dividenden sind sie auch nicht opportunistisch, sondern sie haben einen schönen Mix, weil sie einen gewissen Teil des Geschäfts halt über diese Services haben. Haben sie eine Mindestdividende, die liegt aktuell bei 2 Euro. Und dazu gibt es einen Bonus, je nachdem, wie die Verkaufsaktivitäten laufen. Da gab es im letzten Jahr nochmal 25 Cent drauf. Und das ist eine recht ordentliche Rendite bei einem Kurs von 40 Euro.
Ja, und das ist nicht nur eine ordentliche Rendite, sondern auch was jetzt so in den Raum gestellt wird, dass nämlich die Dividende von einem, also auch ein neues Maß angehoben wird und dass offenbar auch noch ein kleiner Bonus dann darauf kommt. Da hebt man die Dividende um 29% auf dann 2,25 Euro an, über die Hauptversammlung am 4. Juni entscheiden soll. Und hinzu kommt, dass für das Geschäftsjahr, was jetzt läuft, eben ein Gewinn erwartet wird von 108, also in der Holding, jetzt bleiben wir in der Holding, von 108 bis 132 Millionen Euro, was dann auf einer Aktienebene nichts anderes bedeutet, also die Bandbreite von 5,60 Euro je Aktie bis 6,90 Euro. Bei einem Unternehmen, was dann eben 40, 41, 42 Euro kostet, ist das eben auch etwas, wo man sagen kann, naja, also das ist ja wirklich sehr, sehr attraktiv. Und deswegen da auch nochmal die Frage, gibt es aus deiner Sicht da irgendwelche roten Flaggen? Weil sie haben jetzt einen gewissen Track Record aufgebaut. Ja, man kann natürlich im Nachhinein sagen, man hätte diese Aktie im Corona-Tief und dann auch bis Jahresende 2020 irgendwie noch im Bereich von um die 10 Corona-Tief eben deutlich unter 10 kaufen können. Aber wenn man sich rein die Zahlen und auch den Ausblick des Unternehmens im Moment anschaut, dann wirkt es eben immer noch auf Basis von beispielsweise, nehmen wir mal einen mittleren Wert von 6 Euro an, mit einem Kursgewinnverhältnis von dann etwa 7, sehr, sehr, sehr preiswert. Was sind die roten Flaggen und mögliche Risiken, die man da zu leicht ausblendet?
Also ich würde jetzt nicht unbedingt von roten Flaggen sprechen, aber jedes Geschäftsmodell hat Risiken und wir haben es hier letztendlich zu tun mit Private Equity, was immer auch eine Nähe zum Finanzgeschäft beinhaltet. Einerseits brauchst du einen gewissen Finanzierungshebel, wenn du anstrebst, mit deinen Investments einen Ertrag auf das investierte Kapital, auf das Eigenkapital von Faktor 7 bis Faktor 10 zu machen. Folglich musst du dir neben dem Eigenkapital irgendwo noch was besorgen. Das machen sie über den Anleihemarkt. Sie haben im letzten Jahr eine 4-jährige Anleihe begeben und dann danach aufgestockt über insgesamt 250 Millionen Euro. Die verzinsen sie mit dem 3-Monats-Euribor-Satz zuzüglich eines Aufschlages von 850 Basispunkten. Da reden wir also hier von Finanzierungskosten von 12%. Die musst du dann im Unternehmen verdienen. Da ist natürlich Diversifikation dabei. Die haben breit über Automotive, Technologie, Retail, Food, Dienstleistungen gestreut. Aber ne, wenn mal die Pipelines für Unternehmensverkäufe komplett verstopft sind, wenn du also weder was an die Börse kriegst, noch was an strategische Investoren oder andere Private Equity Gesellschaften verkauft kriegst, dann sieht das da auch mal schwierig aus. Und dazu beim Private Equity, das Geschäft ist immer nur so gut wie die Leute, die es machen. Das sind Spezialisten, die auch in der Beratung, im Turnaround, in der Akquise da benötigt werden. Das heißt, du musst die Teams zusammenhalten, nicht nur mit Geld, sondern auch mit entsprechendem Spirit. Da ist es sicherlich positiv, dass die Gründer Robin Laik und Mark Friedrich, also nicht der Bitcoin-Crash-Prophet, sondern ein anderer Mark Friedrich, insgesamt 25 beziehungsweise 11% halten, also mehr als ein Drittel der Anteile. Aber eine Garantie ist es natürlich auch nicht, wenn da mal einer die Lust verliert, wenn die sich zerstreiten. Ja, man weiß dann nicht, wie das weitergeht. Und es gibt natürlich ein warnendes Beispiel, auch aus dieser Szenerie German Private Equity. Wenn wir auf die Aurelius Equity Opportunities schauen, die ja auch lange Zeit eine großartige Story hatten, aber dann in sehr schwieriges Fahrwasser geraten sind, nicht zuletzt aufgrund horrender Governance-Defizite. Ist hier alles nicht der Fall? Dickes Ausrufezeichen dahinter. Mutares baut das bislang sehr seriös auf. Aber es ist bei einem solchen Unternehmen, wo viele Experten mit sehr viel Geld hantieren, natürlich immer ein Risiko. Ansonsten tun sie meiner Ansicht nach alles, um die operativen Risiken zu reduzieren, nicht nur durch die Diversifikation, sondern auch durch die Situationen, in denen sie Unternehmen kaufen. Sie kaufen jetzt nicht so überwiegend verloddertes Zeug, was morgen zum Insolvenzrichter gehen würde, sondern sehr häufig sind das Situationen, wo Konzerne Randaktivitäten loswerden wollen, weil sie nicht gemanagt kriegen, weil sie irgendwie Geld verlieren. Ein aktuelles Beispiel dafür wäre, das haben sie vor wenigen Wochen übernommen, die Feuerwehrsparte von Magirus, ist defizitär, ist mittlerweile im Iveco-Konzern gewesen. Die müssen sie neu positionieren und dann an irgendwen verkaufen, ne? Vielleicht an Rosenbauer oder Peugeot Motorcycles, also der Erfinder des Zweirads, diese Sparte gehört dazu. Sie haben die Dieselmotoren von Steyr erworben, wobei das nur der Brand ist. Auf der Verkäuferseite stand Thales. Also da sieht man schon, die arbeiten wirklich mit sehr etablierten Konzernen auch zusammen, wo sie dann Bereiche übernehmen und teilweise sogar auch schon Geld mitbekommen haben, damit sie es übernehmen und dann neue Unternehmen daraus zusammensetzen. Ich denke, ganz wichtige Erkenntnis hierbei ist auch, Private Equity kann heuschreckenmäßig sein, aber in sehr vielen Fällen setzt Private Equity Unternehmen neu und wertschöpfend für alle Stakeholder zusammen.
Und bei all dem, was passiert, auch nochmal der Blick auf die Folie 23 aus der Dividendenstudie, wo die Mutares ja auch deswegen aufgetaucht ist, weil sie in der Liste der sich selbst tragenden, also der Unternehmen, deren Dividenden, deren Ausschüttung dazu geführt hat, dass innerhalb der letzten 10 Jahre es dazu geführt hat, dass die Dividenden, die gekommen sind, quasi den Kaufpreis von damals bezahlt haben, mit aufgetaucht sind. Von daher nehmen wir die kritischen Möglichkeiten, die passieren können, und Risiko ist immer, ist ja ein Mantra bei Echtgeld TV mit auf, aber gehen dann eben auch in die Geschichte so rein, dass wir sagen, bei dem Kursgewinnverhältnis, bei dem Track Record, den das Unternehmen inzwischen hat, können wir auch dann mal diese Order hier so platzieren, dass wir in der Tat 25 Stück kaufen, weil das so aus meiner Wahrnehmung dann doch ein etwas marktengerer Wert ist und ich dann nicht irgendwelche Merkwürdigkeiten erleben will, sage ich hier bei einem Briefkurs von 40,95, 41 ist okay, und dann ist auch in Ordnung, wenn die Order sofort ausgeführt wird. Das war ja das Ziel des Ganzen, aber eben nicht unbedingt überzahlen. Und damit sind wir jetzt in dem Unternehmen mal auch bei Echtgeld engagiert. Es gibt aber noch eine Klitzekleinigkeit, die ich beim letzten Mal schon gesehen habe und wo ich dann gemerkt habe, hoppala, da müssen wir in der Tat auch in der gebotenen Kürze mal ran. Und an der Stelle sind wir dann beim Echtgelddepot insgesamt angekommen, wo es tatsächlich im Moment so ist, dass mein Konto leicht im Minus ist. Das ist zwar durch die Kreditfunktion, die ich bei Scalable mir natürlich habe einrichten lassen, kein wirkliches Problem und macht da auch nicht etwas aus, wo ich sage, da habe ich totale Bauchschmerzen. Aber ich habe nicht gerne eine Situation, wo mein Kontostand auf Basis von Investitionen ins Minus gekommen ist. Und von daher, trotz Ausübung oder trotz zur Verfügungstellung durch Scalable war das jetzt ganz praktisch. Aber das können wir auch beenden. Und das können wir an einer Stelle beenden, auf die wir heute nur ganz kurz eingehen. Wir werden sicherlich nochmal verschiedene Male Gelegenheit haben, über die Alphabet-Aktie zu reden, die wir zweimal bei Echtgeld TV gekauft haben. Ich will es nur zur sauberen Dokumentation einfach in der Sendung hier drin haben, dass ich auch aufgrund dieser Situation und im Übrigen auch aufgrund einer ganz ordentlichen eigenen Allokation, die ich in einem Depot außerhalb von Scalable auch mit der Alphabet-Aktie einfach hier jetzt sage, aus Vereinfachungsgründen machen wir es hier einfach so, dass ich in Betrag in einer Größenordnung von 3.000 Euro verkaufe, also eine Stückzahl dann abgestimmt auf 20 Stücke gebe, von den 40 also die Hälfte rausgebe. Da können wir es einfach jetzt so machen, aber dann ist zumindest eins klar, die Alphabet als Unternehmen ist weiterhin ganz toll. Wir werden sie sicherlich nach den Zahlen auch mal wieder im Programm mit haben. Aber sie ist jetzt eben mal als Aktie, die sich ohnehin im Depot dann verdoppelt gezeigt hat und mit Abstand das wertvollste Unternehmen war. Weiterhin das wertvollste Unternehmen, immer noch mit 3.000 Euro drin. Aber jetzt ist es zumindest so, dass das Konto wieder im Plus ist. Und jetzt machen wir direkt weiter von Mutares überspringt auf das Unternehmen, was ich Christian vorhin gemeint habe, als ich über Verschuldung gesprochen habe. Und jetzt sind wir aber wirklich bei einem Unternehmen, was sehr ordentlich verschuldet ist.
Ja, in der Tat. Wir sind bei Pfizer. Für mich das spannendste Unternehmen im Big Pharma-Bereich. Die Frage ist halt, ob man in dem Bereich unbedingt Spannung will oder im Depot generell Spannung haben möchte. Pfizer war ja der große Corona-Gewinner. Die Partnerschaft mit BioNTech, Comirnaty, dazu noch Paxlovid. Da hat man es echt geschafft, den Umsatz auf 80, dann 2022 sogar 100 Milliarden Dollar auszuweiten. Inzwischen ist man 2023 wieder bei knapp 60 Milliarden rausgekommen, weil eben das Corona-Geschäft weggefallen ist. Auch da steckten immer noch 19% Comirnaty-Anteil drin. Insofern, naja, da ist es wie bei allen passiert. Der Corona-Effekt wurde dramatisch ausgepreist, auch an der Börse. Immerhin, Pfizer hat einen großen Vorteil gegenüber vielen kleinen Tech-Unternehmen, die in der Corona-Zeit auch mal hochgejubelt und dann tief gefallen lassen wurden. Sie haben richtig Geld in die Kasse bekommen, also über 50 Milliarden Dollar Gewinn. Und dieses Geld haben sie ausgegeben für eine ganze Reihe von Übernahmen, um ihre, ja, wie bei anderen großen Pharmakonzernen auch, etwas ausgedünnte Pipeline wieder aufzufüllen. Allerdings haben sie nicht nur die Gewinne ausgegeben, sondern auch das, was der Kapitalmarkt ihnen sonst noch an Geld zur Verfügung gestellt hat, über Anleihen. 56 Milliarden Dollar Schulden haben sie inzwischen. Bei einem EBITDA, das dieses Jahr irgendwie so zwischen 18 und 20 Milliarden liegen soll, wenn man das aus der Guidance mal ableitet, sieht man, da bleibt jetzt nicht mehr viel Spielraum, um noch weiter zu übernehmen. Sprich, die Wetten, die man platziert hat auf neue Wirkstoffe, indem man Arena, Biohaven, Global Blood Therapeutics und zuletzt für 43 Milliarden Seagen übernommen hat, diese Wetten müssen aufgehen. Zumindest einige davon.
Ja, das wäre total schön. Insbesondere, wenn man sich vergegenwärtigt, dass man ja auch im EBITDA eine sehr, sehr sprunghafte Volatilität ablesen kann, wenn man sich alleine mal die letzten 5 Jahre anguckt. Klar, getrieben auch positiv durch das Corona-Geschäft, aber jetzt eben bezogen auf die Zahlen fürs Jahr 23 mal mit einem deutlichen Dämpfer. Und wenn man die Zahlen, die Christian eben so in den Raum gestellt hat, 20% ist immer noch in irgendeiner Form von Corona-Medikamenten oder einem Corona-Medikament abhängig, dann sind wir eben bei einem Umsatz von 58 Milliarden ohne dieses Medikament bei 46,8, knapp 47 Milliarden. Und das vielleicht auch mal als positives Zeichen ist gegenüber 2019. Da gab es ja Corona noch nicht so richtig, also zumindest nicht in der medizinischen Landschaft und zumindest nicht so das, was verabreicht wurde, dagegen eine Steigerung im Bereich von 15%, also auch eine Umsatzsteigerung, die man so in den letzten Jahren davor auch nicht ohne weiteres hinbekommen hat. Von daher ist es eben auch so, dass man die Zeit, die man hatte, auch mit verhältnismäßig niedrigen Zinsen, dann eben auch genutzt hat, sich da ein bisschen was aufzuladen. Aber jetzt muss natürlich auch zur Vermeidung der Nervosität von Investoren geliefert werden. Das sieht vom Ausblick her ganz vernünftig aus. Also auch was die Gewinnschätzungen anbelangt, 2021 fürs Jahr 24, 2073 für das Jahr 25, was dann nichts anderes bedeutet, dass eine Pfizer auf Basis eines Aktienkurses von im Moment 26, 27 US-Dollar eben mit einem 25er erwarteten Kursgewinnverhältnis von unter 10 notiert. Das Ganze soll dann erwartungstechnisch garniert werden mit einer Dividende in Höhe von 1,74 Dollar, so sehen die Schätzungen fürs Jahr 25 im Moment aus. Also das sind zumindest so Zahlen, wo man sagt, das sieht gut aus, aber es ist eben auch ein Unternehmen, was nicht unbedingt dazu geeignet erscheint, dieses Thema Pharma einzigartig abzudecken, sondern wo wir dann wieder mal in einer Situation wären, wo man darüber nachdenken könnte, ähnlich wie bei Tabak ja schon passiert, sich zumindest mal mindestens 2, eher 3 Unternehmen zu nehmen und das Ganze, wenn man dann die Stückzahl oder die Menge des Geldes auf mindestens 250 bringt, wo man dann auch die Käufe im Rahmen seiner Premium-Mitgliedschaft bei Scalable durchführen kann, eben kostenfrei durchführen kann. Und vor dem Hintergrund sehe ich auch so, dass es ein spannendes Unternehmen ist. Ich traue mir aber aufgrund dieser Volatilität der Entwicklung und meiner medizinischen Unfähigkeit absolut nicht zu, das Unternehmen in irgendeiner Form einzuschätzen, und würde da in der Tat nur reingehen, wenn ich noch 1, 2, 3 Flügelunternehmen mit dabei hätte.
Ja, warum nicht 6 oder 7? Ja, also so ist es bei mir. Und insofern habe ich eine Pfizer drin. Ich meine, der Kurs, da muss man ja nicht drüber reden. Es sieht ja schlimm aus, so als wenn das Unternehmen direkt auf den Exitus zusteuert. Das ist ja vom Kursverlauf her vergleichbar mit Bayer. Wir waren mal bei $60 Ende 2021. Jetzt sind wir bei 26, ja, da waren wir vor ein paar Monaten schon mal. Vielleicht ist das das, was so die Charttechniker immer eine Bodenbildung nennen. Ja, vielleicht auch nicht. Nur man sollte nicht vergessen, abgesehen von dieser Sonderkonjunktur mit Comirnaty und Paxlovid, hat Pfizer halt schon auch jetzt ein relativ breites Portfolio an unterschiedlichen Wirkstoffen, Anwendungen, insgesamt 9 Blockbuster, also Medikamente mit über $1 Milliarde Weltjahresumsatz. Ja, das übliche Thema Patentabläufe ist dabei. Die Frage ist, ob die Übernahmen das Ganze kompensieren können. Man hat hier hohe Risiken, auch wegen der Schulden, aber die werden eben inzwischen recht attraktiv prämiert. Du hast die Guidance erwähnt, dass daraus abgeleitete Multiple liegt dann bei 12. Und so günstig ist sonst halt kein anderer Pharma-Wert. Ne? Für eine Johnson & Johnson, wobei da ja auch ein Drittel Medizintechnik dabei ist, zahlst du einen 14-fachen Gewinn. Für eine AbbVie, die übrigens auch ganz lecker verschuldet ist, den 15-fachen. Für Roche eine 13. Ne? Also da ist Pfizer schon nochmal eine Stufe drunter. Und in diesem Portfolio-Gedanken, den du erwähnt hast, finde ich es gut. Wichtig erscheint mir der Hinweis auf die Dividende. Es ist ganz toll, dass gerade wieder erhöht wurde von 41 auf 42 Cent pro Quartal. Wird auch gedeckt durch den Gewinn je Aktie. Allerdings war es im Quartal 2 und 3 nicht durch den Free Cashflow gedeckt. Da sehen wir schon, diese Dividende kann ein bisschen auch mal auf Kante genäht sein. Und ich würde die Rendite von 6,4% nicht in Stein gemeißelt sehen. Das ist kein Dividendenaristokrat wie eine Automatic Data Processing. Sieht man schon, wenn man in die Historie von Pfizer schaut. 2009 waren sie nämlich schon mal der Meinung, ihre Dividende ist ein bisschen zu üppig, um die weitere Unternehmensentwicklung ordentlich zu unterstützen. Da brauchte man ein bisschen mehr Geld. Da hat man die Dividende halbiert, dann einen neuen Steigerungszyklus mittlerweile im 13. Jahr eingeleitet. Aber so etwas ist sicherlich nicht bei einer Wahrscheinlichkeit von über 50%, aber sowas kann passieren. Insofern die Stabilität dieser Dividendenrendite 6,4% ist mit einem Fragezeichen zu versehen, aber das ist bei Werten dieser Größenordnung ja sehr häufig der Fall.
Pfizer war mit knapp 70 Daumen, die wir unter dem Wunsch von Michael zählen konnten, die meist gewünschte Aktie. Ja, viel Spaß damit und gerne auch eure Sichtweisen, an welchen Stellen ihr uns da widersprechen wollt oder ergänzen wollt, darunter schreiben. Das nächste Unternehmen war, naja, immerhin mit knapp 40 Daumen präsent. Wurde gewünscht von, kann ich nicht so genau sagen, Siroger. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch ausspreche oder Sir Roger, wie auch immer. Wir sind bei Starbucks, bei der Kaffeekette, die ja im Grunde genommen wahrscheinlich, wenn man in einer Großstadt lebt und einigermaßen zentral, überall leicht zu erreichen ist und die in den letzten Jahren jetzt auch einiges an zumindest börslichem Hin und Her erlebt haben. Und wo man mit dem, wenn man durch New York geht, wenn man durch irgendeine Stadt geht, pausenlos die Becher sieht, wo man in der Regel gut gefüllte Geschäfte sieht. Und wir haben hier ein Unternehmen, was bei einer Marktkapitalisierung von wieder mal 100 Milliarden und einem Enterprise Value von 121 Milliarden, aber dann eben auch schon mal ein bisschen Schulden mit sich herumschleppt. Die Bewertung mit einem KGV von 23 wirkt nicht zu hoch. Fürs Jahr 24 werden $4 Gewinn pro Aktie erwartet. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Aktie bei 88 steht, erscheint mir das auch nicht zu viel. Auf Basis der Steigerung würde ich da sagen, dass trotzdem noch ein kleiner Abschlag gerechtfertigt zumindest mir erschiene und für mich das Unternehmen, was eben ja weltweit vertreten ist mit seinen 38.000 Filialen in 80 Ländern, bei ja $80 in der Tat schon mal ein Blick und zumindest die Prüfung einer Depotaufnahme wäre das, da kann man wieder argumentieren, möglicherweise im Reigen mit so ein paar anderen weltweit aufgestellten Restaurantketten, da gibt es ja auch ein paar Einfallmöglichkeiten. Aber hier haben wir ein Unternehmen, was von der Bewertung her moderat wirkt, also auch auf Basis dessen, was in der Historie stattgefunden hat und was von der Marke her und auch von den Wachstumsmöglichkeiten, die man in den Geschäften hat, noch das eine oder andere mitbringt.
Ja, das ist bislang 38.000 Läden, der Umsatz zu 73% in den USA, 13% Japan, 9% China. Also da sollte man doch sagen, da geht doch noch was in Übersee, was die Eröffnung neuer Filialen angeht. Also selbst in Deutschland, man hat zwar in Berlin das Gefühl, es gibt an fast jeder Ecke ein Starbucks, aber manchmal denkt man, ach, hier könnte doch noch einer sein und da würde auch noch einer fehlen. Ich glaube, da gibt's noch ausreichend Potenzial. Ist auch wichtig, denn das Wachstum kommt nicht zuletzt dann auch aus Neueröffnungen. Organisch hat man ja die Umsatzprognose gerade gesenkt von ursprünglich mal angedachten 5-7% auf 4-6% dieses Jahr. Insbesondere, wie könnte es anders sein, ist ja ein schönes Thema, wenn es nicht ganz so gut läuft, wie man sich das denkt, immer wieder ist es China, wo die Konsumenten angeblich ein bisschen zurückhaltender sind. Aber ansonsten, grundsätzlich läuft's ja. Ich glaube, Starbucks hat an der Börse ein bisschen das Problem, dass man immer noch gerne sich von der Vergangenheit beeindrucken und inspirieren lässt. So von 2009 bis 2015, 2016, als sich der Kurs wirklich vervielfacht hat, war ja auch in der Finanzkrise ziemlich depressiv runtergegangen. Das darf man nicht fortschreiben. Wir haben es jetzt hier inzwischen wirklich mit einem Riesenunternehmen zu tun, was 10% Umsatzwachstum auch in den letzten Jahren ex-Corona dann geliefert hat, was weiterhin hoch profitabel ist, auch wenn die Marge mit 15% jetzt ein bisschen unter dem ist, was wir so 2014 bis 2017 gesehen haben, auch wenn es immer wieder diese Gewerkschaftsthemen gibt, die vor allen Dingen in den USA brodeln. Es ist aber für diese Qualität, für die Stärke der Marke mit einem 20-fachen Gewinn sicherlich kein Schnäppchen, aber jetzt auch nicht so völlig überzogen gepreist wie so ein Frozen Macadamia Latte Americano Hazelnut für 6,60 Euro oder was immer das Ding kostet. Genau weiß ich das nicht, weil ich bei Starbucks nur etwas konsumiere, wenn mich jemand einlädt und ansonsten meinen Kaffee zu Hause trinke.
Ja, und wenn man dann zu Hause bleibt und den Kaffee trinkt, dann kann man ja, ob nun seine Kapseln oder das Pulver eben auch vorher bei Starbucks gekauft haben. Das ist dann ein bisschen niedriger, direkter Deckungsbeitrag, aber es tut dem Unternehmen trotzdem gut und man kann sich an der Dividende, die seit Jahren kontinuierlich gestiegen ist und jetzt bei über $2 angekommen ist, eben auch daran erfreuen. Das soll in den nächsten Jahren übrigens auch so weitergehen. Gab ja schon bei ein paar Analystenschätzungen gesprochen. Das Geschäftsjahr endet im September. Da sind $4 Gewinn pro Aktie geplant. In 25 soll das Ganze dann 4,67 und in 26 sogar $5,40 werden. Und das geht einher mit einer Dividendenerwartungshaltung von $2,30 auf $2,50 auf $2,75. Also ist vor dem Hintergrund auch für weiteres Wachstum gesorgt. Und damit sind wir bei Starbucks und eigentlich auch mit dieser Sendung durch. Wenn, Christian, ja, wenn da nicht noch etwas wäre, was wir uns vor längerer Zeit bei Feedback überlegt haben. Denn es gibt ja da auch noch Scalable und da kriegen wir und da kriegt ihr im Übrigen auch, also das ist kein exklusives Herrschaftswissen, wöchentlich auch eine Mail, wo unter anderem eine meistgekaufte Aktie drin ist. Und da tauchte doch in der jüngeren Zeit, in der vergangenen Woche ein Unternehmen auf namens Wiki, ich hoffe, ich spreche das dann richtig aus, Wiki Properties, die in einer Stadt aktiv sind, die ich persönlich sehr gerne mag, nämlich Las Vegas, die darüber hinaus auch noch Golfplätze und verschiedenes andere so im Leisure-Bereich betreiben. Und ja, die sind bei Scalable in den Top-Käufen gewesen. Und da die eben auch eine Dividende zahlen, dachten wir, eigentlich ist das auch noch eine ganz schöne Ergänzung, dieses Unternehmen, was es noch gar nicht so lange gibt, hier mit reinzunehmen und mal ein bisschen über die Chancen und Risiken von Wiki Properties zu sprechen.
Ja, ich würde ja sagen, veni, vidi, vici. Ja, ich kam, sah und siegte. Ausspruch von Gaius Julius Caesar. Und das würde hier auch passen, denn Caesars Entertainment, einer der Riesen in Las Vegas, ist die Keimzelle von Wiki Properties. Denn die sind in die Insolvenz gerutscht 2017 und im Zuge dieses ganzen Chapter 11-Verfahrens wurde dann entschieden, man spaltet das Unternehmen auf in einen Teil, der die Casinos und Hotels betreibt und in einen anderen, der die Casino-Immobilien verwaltet. Und ja, wir haben es hier mit der Immobiliengesellschaft zu tun, die anfangs 19 Liegenschaften im Portfolio hatte, sich dann gesagt hat, na, wir wollen aber nicht nur den ganzen Caesars Portfolio-Krempel hier nur verwalten, wir wollen daraus ein Wachstumsgeschäft machen. Und dann haben sie richtig Gas gegeben, Kapital eingesammelt und investiert. Insgesamt haben sie jetzt 93 Liegenschaften mit einer Jahresmiete von insgesamt 3 Milliarden Dollar. Und ja, also wenn du den Strip in Las Vegas entlang gehst, Tobias, dann findest du eine ganze Reihe von Properties, die ihnen zumindest teilweise gehören. Ja, das Caesars und das Harrods, das war so Gründungsmitgift. Mit Apollo zusammen haben sie Palazzo und Venetian, mit MGM New York, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay und das Park MGM mit Hard Rock zusammen, das Mirage. Also da sind sie schon die ganz große Nummer. Allerdings nicht nur Casino-Hotels inzwischen, sondern 4 Golfplätze, eine Pferderennbahn, Casinos in der Pampa unter dem Namen Centuries und ganz neu Bowlingbahnen, 38 Stück in Kooperation mit dem Betreiber Bowlero, der inzwischen auch selber börsennotiert ist, über ein SPAC. Also Unterhaltungsimmobilien, das Ganze verpackt als REIT im Triple Net Lease. Also die Mieter, die Betreiber müssen für alle Ausgaben aufkommen, inklusive Steuern, Versicherung, Instandhaltung, Miete und Betriebskosten, ist ja sowieso egal. Also schönes Immobiliengeschäft, natürlich immer nur so gut wie auch die Bonität der Betreiber. Und da guckt man ja dann gerne mal auf die Klumpenrisiken. Und tatsächlich 75% der Mieteinnahmen hängen an nur 2 Betreibergesellschaften, 40% der Miete eben von der ehemaligen Schwester von Caesars Entertainment, die ja auch wieder börsennotiert sind. 24 Milliarden haben die allein an Schulden und weitere 35% hängen an MGM Resorts. Also ist schön, was da alles dazu gekauft wurde, abseits von Las Vegas, aber die beiden großen Las Vegas Betreiber, das ist der Klumpen, der für die Einnahmen sorgt. Und naja, wir wissen ja, wie das so ist mit REITs, wenn die Betreiber ins Schlingern geraten. Wir hatten hier ja auch mal kontrovers diskutiert über Medical Properties Trust, wo ja schon wesentlich geringere Klumpen dafür ausgereicht haben, dass die Gesellschaft in Schieflage gegangen ist. Soll jetzt nicht ein Orakel sein, nur ein Hinweis auf dieses Klumpenrisiko.
Ja, wenn man sich dann aber beim Net Income mal aufhält und auch mal guckt, Net Income, was er den Gewinn pro Aktie dann speist und das auch mal mit dem Free Cashflow dann vergleicht, dann laufen diese Werte ungefähr auf einem Level. Und wenn man eine Risikoeinschätzung zumindest mal machen will, was passiert denn, wenn der größte Mieter, 40%, hast du ja gesagt, wenn der größte Mieter ausfällt, dann ist man bei 3,6 Milliarden US-Dollar Umsatz, eben bei etwa 1,4 Milliarden, was dann zumindest in der Situation dazu führen würde, dass da immer noch was übrig zu bleiben scheint. Und dass das Unternehmen offensichtlich ganz gut mit widrigen Situationen umgehen kann, sieht man, wie ich finde, auch ganz gut in der Umsatzentwicklung im Jahr 2020, in der Umsatzentwicklung im Jahr 2021, wo ja durch Einschränkungen von Corona es nicht so einfach war, stabile und vor allen Dingen auch stark steigende Ergebnisse zu erzielen. Das ist dem Unternehmen da trotzdem gelungen. Und mit Rückführung der Einschränkungen ging es dann in 22 und 23 relativ deutlich ab. Aber ich weiß nicht, ob Las Vegas schon wieder auf seinen alten Gästezahlen angekommen ist, ob das wieder so läuft wie früher, ob die Menschen auch bereit sind, wieder solche Hotelpreise zu zahlen. Ich war eine ganze Weile nicht da. Aber das sieht zumindest hier ziemlich beeindruckend aus und auch im Hinblick auf eventuelle Krisen wirkt das Ganze ja zumindest nicht so, dass man bei einer solchen Risikosituation dann komplett Angst um das Fortbestehen dieses Unternehmens haben muss. Wobei der Risikohinweis natürlich trotzdem gut und wichtig ist.
Ja, aber man sollte natürlich auch mal gucken, was kriegt man denn hier? Also man kann jetzt nicht sagen, dass der Aktienkurs eine wahnsinnige Wachstumsstory ist. Immerhin, er ist nicht abgebrezelt wie bei vielen anderen Immobilienaktien, aber er liegt so seit so ein paar Jahren wie ein Brett im Markt. Der Fokus ist die Dividende, die liegt aktuell, ne, nachdem man in den letzten Jahren seit Gründung so um 6-7% PA gesteigert hat, liegt die Dividende Rendite aktuell bei 5,8%. Hey, das ist eine Ansage. Aber ich muss ja auch die Alternativen sehen. 5,8% im Dollar. Naja, also ich kriege jetzt ja Staatsanleihen von der US-Regierung oberhalb von 4,6% im längerfristigen Bereich. Ja, das ist schon mal die erste Benchmark. Kann ich natürlich sagen, naja gut, da habe ich ja nur Geld verliehen und ich will dem Staat kein Geld leihen. Und das wird ja auch nicht mehr, während ich hier die Perspektive habe, dass es mehr wird. Ja, aber dann kann ich auch mal einen anderen REIT anschauen. Nicht zuletzt Realty Income. Ja, auf jeden Fall mit einer etwas entspannteren Mieterstruktur, viel defensiver. Ich glaube, größter Klumpen bei denen ist 4% und dann sind das vielfach nicht zyklische Mieter. Interessanterweise dieselbe Dividendenrendite aktuell, so um die 5,8%. Das heißt, wenn ich also davon ausgehe, VC Properties lohnt sich mehr als Realty Income, dann kann das ja nur aus der Wachstumsfantasie kommen, dass die besser in der Lage sind, Dividende zu steigern. Das ist ja auch so ein Thema bei Realty Income, dass manche sagen, oh, so ein bisschen müde, immer so, wird so noch was rausgequetscht, aber so sind schon ziemliche Bremsspuren drin. Ja, nur auch eine Vici leidet natürlich unter den gestiegenen Zinsen. Die haben eine ordentliche Schuldenlast, 18 Milliarden Dollar, haben im letzten Jahr darauf gezahlt, 818 Millionen Dollar Zinsen, heißt also im Durchschnitt noch 4,5%, haben jetzt gerade eine Refinanzierung gemacht mit zwei Anleihen über jeweils 500 Millionen Dollar zu 5,75 bis 2034 und man höre und staune 6,125% bis 2054. Also ich finde das schon beachtlich, ja, aber immerhin auch das ist mehr als ein Prozentpunkt, mehr als das, was man bisher zahlt. Das geht natürlich direkt gegen die FFO und geht auch gegen die Expansionspläne. Das Unternehmen hat das ja auch in der Mitteilung gesagt. Also ganz so schnell wachsen, wie man gerne würde, wird man aufgrund der Zinssituation nicht. Insofern, ja, tolles Portfolio, coole Geschichte, mal was anderes, aber immer an der Stelle auch überlegen, was erwartet man wirklich vom Unternehmen und wie realistisch ist das, insbesondere vom Renditepotenzial her, auch mit Blick auf die Alternativen, die ich am Markt habe für mein Geld.
Ja, bei Realty Income würde ich ganz gerne noch ergänzen, dass es natürlich auch eine Erwartungshaltung für ganz unterschiedliche Themen ist. Also bei dem einen Thema setzt man auf Freizeit, setzt man auch auf die Glücksspielmetropole der Welt, Las Vegas, und bei dem anderen setzt man auf überall in den USA stehende Einzelhandelsimmobilien, die schon einen anderen Charakter haben. Ist ja, ja, also ist halt anders, weißt du, also auch Einzelhandel, da gibt's ja trotz allem immer mal wieder das Thema, und das siehst du, das hast du in den USA ja auch erlebt, und ich werde es jetzt ab nächster Woche wieder erleben, dass wenn du in bestimmte Geschäfte reingehst, also Malls, Menschen leer, das ist ganz, ganz oft die Situation, da muss ich vielleicht mal das nächste Mal in der Tat ein bisschen darauf achten, dass ich das ein bisschen mehr fotografisch auch untermauere, wenn ich dann unterwegs bin, aber auch diese ganzen für sich stehenden oder auch mal 3-4 zusammengestellten Immobilien, auf die sich Realty dann eher spezialisiert, da ist es dann eben auch so, dass auch die natürlich darunter zu leiden haben, dass in bestimmten Bereichen eben eher digital und online bestellt wird. Und vor dem Hintergrund kann man eben einfach sagen, nach dem Motto, nee, damit möchte ich mich vielleicht bei einem Investment nicht zu stark beschäftigen. Realty als Beimischung haben wir es ja auch im Immobiliendepot meines Vaters drin. Also von daher, trotz bestimmter Skepsishaltung gegenüber dem Unternehmen, ist ja so, wie es im Moment aufgestellt scheint und so, wie es im Moment von den Bewertungen aussieht, attraktiv. Aber es kann eben trotzdem auch sein, dass jemand sagt nach dem Motto, nee, also das Thema in dem Thema Glücksspiel, in dem Thema Freizeit, auch Wert, dem man Freizeit beimisst, ist noch Luft nach oben, und deswegen ist dann vielleicht die Wiki Property etwas. Und da diese Aktie ja so meist gekauft ist und wir deswegen vermuten, dass auch einige von den Wiki Properties Aktionären heute hier mit dabei sind, ja, Sie willkommen bei Echtgeld TV, schreibt ihr doch mal unten drunter, wo wir Chancen vielleicht aus eurer Sicht zu wenig beleuchtet haben. Und die Aktionäre von Realty können ja noch ergänzen, wo wir Risiken vielleicht bei Wiki Properties zu gering beleuchtet haben. Auch dazu gerne eine Diskussion im Kommentarbereich, in dem ihr wie immer willkommen seid. Und das war Teil 2 der Dividendenwochen bei Echtgeld TV. Teil 3 folgt in einer Woche für euch. Für uns geht es damit gleich weiter in der Aufzeichnung, bevor es dann für mich wieder zu Warren Buffett geht. Und Christian hat am Anfang dieser Sendung etwas gesagt, was ja vielleicht in Omaha dann bekannt gegeben wird. Vielleicht fängt ja auch Berkshire Hathaway jetzt doch irgendwann mal an, eine Dividende zu zahlen, noch zu Lebzeiten des Altmeisters. Ihr werdet es in unserer Nachbereitung von Omaha 2024 dann auch erfahren, denn das ist dann die übernächste Sendung, die wir zusammen machen werden. Und ihr bleibt dabei auf jeden Fall zum ersten Mal, also vor allen Dingen auch mal neugierig und ansonsten natürlich gesund investiert und hier mit dabei. Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.